Hallo Nadja.
Hallo Henning, hallo liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zur diesjährigen Dezemberausgabe von Geschichten aus dem Arbeitsrecht, dem weltweit einzigen Podcast von Henning und mir mit witzigen, spannenden und interessanten Geschichten aus dem Arbeitsrecht. Und in unserer heutigen Folge wird es unter anderem um eine wilde Bobbycar-Fahrt im Büro, um Michael Schumacher und um Boulevardjournalismus gehen. Und eingebettet ist das Ganze in die Frage, inwiefern künstliche Intelligenz das Arbeitsleben leichter oder an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen schwieriger machen kann und welche Probleme sich daraus ergeben können, wenn man KI zu leichtfertig im Job einsetzt.
Ich hab's gemerkt, Nadja.
Was?
Ich habe gemerkt, dass du ein rhetorisches Stilmittel eingesetzt hast.
Aha.
Und zwar erstmal diesen Podcast insgesamt dermaßen in den Staub getreten, indem du ihn vom weltbesten Podcast der Welt zum einzigen Podcast der Welt von uns beiden degradiert hast, möchte ich fast sagen. Um dann aber die ganze Aufmerksamkeit jetzt auf dieses neumodische Thema KI zu lenken.
Mhm.
Und da bin ich gespannt, da muss jetzt natürlich dann einiges kommen, um diese Schere wieder zu schließen.
Ja, ich dachte mir halt, wir müssen ja auch so ein bisschen die verschiedenen Enden der Skalen abbilden. Also weltbester Podcast der Welt und weltweit einziger Podcast von uns beiden. Dazwischen liegen ja im wahrsten Sinne des Wortes Welten, würde ich mal meinen. Aber schön, dass du es gemerkt hast. Du hörst mir zu, das freut mich.
Mhm.
Und mir
am
ist
Anfang
natürlich
immer
klar,
nach, ja.
Klar, weil es könnte ja unerwartet eine Frage auftauchen.
Mhm.
Da muss man bereit sein. Und ja, also mir ist klar, dass du wie immer viel erwartest von dem Fall und von der Geschichte. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob ich es schaffe, dich da am Laufenden zu halten oder ob ich da ab und zu mal digital anpieksen muss und fragen muss, ob du noch da bist. Aber keine Angst, ich werde dir Fragen stellen. Also mach's dir nicht zu gemütlich.
Mhm. Ich freue mich.
Okay. Na gut, also wir sind wieder in der Dezemberfolge und das ist ja quasi die Weihnachtsfolge. Und Achtung, jetzt kommt hier gleich die erste Frage. Erinnerst du dich noch an die Geschichte aus dem letzten Dezember?
Aus der Weihnachtsfolge war das die mit dem fliegenden Flugobst, nee, das ist
ja,
doppelt, aber
voll
mit dem
gut.
Flugobst, war das,
ja,
war das die Weihnachtsfolge?
Richtig,
ja,
das war das,
okay.
Das fliegende Flugobst, genau, ja. Und weißt auch noch so ganz grob, worum es da ging?
Um eine Weihnachtsfeier, die etwas aus dem Ruder gelaufen ist, sagt man, glaube ich, oder aus dem Rahmen gefallen, wo, glaube ich, irgendwelche Protagonisten nach Abschluss der offiziellen Weihnachtsfeier ohne Brille, sozusagen im Blindflug, in den Betrieb zurückgekehrt sind und dort irgendwie die Weinvorräte geleert, Mandarinen durch den Raum geworfen und am Ende alles unverschlossen zurückgelassen haben. Und ich glaube, in dieser Folge habe ich dir auch angekündigt, dass ich noch einige schlüpfrige Geschichten von Lutz Abel Weihnachtsfeiern nachreichen muss. Und ich glaube, das haben wir nie gemacht.
Nee, die
also
bist du
können wir uns das
geblieben.
Ja jetzt vornehmen.
Ja.
Aber auch ein weiteres Jahr später gehört das nicht in den Podcast, glaube ich.
Ja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja noch ein paar interessante Details zu späterer Stunde. Aber ich bin total begeistert. Perfekt, dass dich richtig gut erinnert. Und ja, genau, das war unsere Dezemberfolge im letzten Jahr. Und da dachte ich jetzt so in Vorbereitung auf die heutige Folge, Mensch, sowas Weihnachtliches wäre doch wieder schön, vielleicht wieder was mit einer Betriebsfeier, wo wir uns so ein bisschen zu Hause fühlen, wenn wieder alkoholbedingt irgendwas aus dem Rahmen fällt oder aus dem Ruder läuft, da sind wir doch zu Hause. Lass mal gucken, ob ich da irgendwas
mit
Schönes
Podcast,
finde. Vielleicht.
Ja, das ist ganz wichtig,
mit dem
dass
Podcast,
du das dazu
natürlich.
Sagst.
Mit, also, dem
mit dem
Podcast
sind wir da.
Vielen Dank nochmal
thematisch
für diese sehr hilfreiche und sehr wichtige Eingrenzung. Vielen Dank, lieber Henning. Und deshalb dachte ich mir, Mensch, jetzt wie komme ich am einfachsten an so einen Fall? Ich probiere es mal mit KI. Und habe dann also meine KI gefüttert mit einer Anfrage. Ich wollte eine arbeitsgerichtliche Entscheidung. Das sollte irgendwie ein interessanter, bemerkenswerter Fall sein. Juristisch spannend. Und am besten noch mit einem weihnachtlichen Bezug. Und ich war total begeistert. Also kam da so ein Fall bei rum auf diese Anfrage. Es ging um eine betriebliche Weihnachtsfeier. Ein Arbeitnehmer soll wohl etwas zu tief ins Glas geschaut haben. Und dann sei er wohl stark alkoholisiert mit dem Bobbycar, das ist Bobbycar, durchs Büro gefahren.
Mhm.
Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Büroschrank. Büroschrank hat den Zusammenstoß nicht so folgenfrei überstanden. Es gab einen Schaden von 200 Euro. Reaktion des Arbeitgebers, fristlose Kündigung. Das war mal so das, was die KI mir so mitgeteilt hat auf meiner Anfrage. Ja.
Mhm.
Und es hat es gemacht, jetzt erstmal sich gefreut und noch ein bisschen weiter recherchiert, oder?
Also der Fall hat ja auf jeden Fall Potenzial.
Finde ich,
ne?
Also, auch, genau.
Wirft ja
das
schon die Frage
gedacht.
Auf, wo kommt das Bobbycar her?
Danke,
ne? Also,
danke, das war auch eine meiner
oder?
Fragen. Wirklich.
Das erinnert mich an den berühmten rosa Flamingo.
Richtig, ganz
aus
genau.
einer anderen Folge, der legendären Folge 9 mit dem rosa Flamingo. Hier vielleicht das rote Bobbycar oder so. Das hätte
genau.
Potenzial gehabt.
Ich finde auch, also ich war echt begeistert, dachte mir, guck mal an, genau unsere Kragenweite, fristlose Kündigung, Arbeitsrecht at its best, alkoholbedingtes Fehlverhalten, garniert noch mit ein bisschen Weihnachten. War also total begeistert, wollte wissen, jetzt müsste der Fall halt auch noch unter juristischen Gesichtspunkten podcastwürdig sein. Also dann da vielleicht auch noch irgendwas Interessantes dabei sein, damit man sich da auch noch ein bisschen aufschlauen kann beim Zuhören. Und habe also da so ein bisschen weiter meiner KI Fragen zu dem Fall gestellt und dachte mir, ja, guck an, sogar da hat der Fall noch was zu bieten, weil angeblich hat das entscheidende Gericht, das LAG Hamm soll es gewesen sein, diese außerordentliche Kündigung aufgrund des soeben geschilderten Sachverhalts für wirksam erachtet. Und das, obwohl der Kläger anscheinend eine sehr lange Beschäftigungsdauer hatte und das Arbeitsverhältnis bislang störungsfrei war. Da dachte ich mir jetzt, das klingt irgendwie, weiß ich nicht, also komisch, oder? Also so mit dem Sachverhalt in Kurzform und dann dieser Beurteilung, dachte ich mir, jetzt bin ich richtig on fire, jetzt will ich es wissen. Also was ist das für ein Fall, der klingt ja richtig gut. Und dann habe ich halt noch so ein paar weitere Fragen gestellt und vom Bauchgefühl war ich eher so in der Ecke, aber gut, vielleicht sind wir da auch durch unsere bisherigen Podcast-Folgen so ein bisschen abgestumpft. Aber ich dachte mir so, okay, was alkoholbedingtes Fehlverhalten angeht, da haben wir schon andere Dinge gesehen. 200 Euro Schaden finde ich jetzt auch irgendwie nicht übermäßig. Es war eine betriebliche Feier, langes Arbeitsverhältnis, störungsfrei. Also fand ich jetzt irgendwie komisch, dass da die Außerordentliche so ohne weiteres gehalten haben soll. Oder wie würdest du das jetzt einordnen?
Ja, also
basierend auf diesen
schon überraschend,
Fakten.
Ne?
Also man weiß ja, ja.
Es klingt ja jetzt nicht nach, also wir hatten andere Fälle, wie du so schön sagst. Wir machen so eine kleine Best-of-Folge hier einfach draus. Ne? Also die wilde Fuchtelei am Probierstand erinnere ich da, ne? Wo
ja.
mit Messern im Betrieb rumhantiert
genau.
wurde. Dann die Flugobstfolge, von der du berichtet hast, wo ja dann auch so ein bisschen im spätpubertären Übermut dann angetrunken irgendwie Mandarinen durch die Gegend geworfen
ja.
wurden, was wahrscheinlich ja nicht für eine Kündigung gereicht hätte, wohl aber dann eventuell das Offenstehenlassen des Betriebsgeländes und so weiter.
Der Flamingo natürlich.
Der Flamingo war ja harmlos. Der Konsum des weißen Pulvers mit dem halbnackten Umrunden des Partyschiffes ist da eher ins Gewicht gefallen. Deswegen hätte ich jetzt auch gedacht, wenn man das in Relation zu diesen Eskapaden
genau.
setzt, dann ist ja so eine kleine Runde auf dem Bobbycar, wo ich mich dann auch frage, kommt da Michael Schumacher direkt auch noch ins Spiel oder kommt der später?
Ein Clickbaiting-Teaser von mir.
Ich sag mal, wenn ich mich auf dem Bobbycar natürlich wie Michael Schumacher gefühlt habe in seinem Ferrari, dann kann das ja auch leicht mal passieren, dass man mit so einem Schrank kollidiert.
Richtig, aus der Kurve fällt.
Deswegen hätte ich jetzt auch gedacht, ja, klingt nicht so dramatisch, als ob man jetzt sagen müsste, also das geht ja gar nicht. Das muss einem ja klar sein, wenn man da auf so ein Bobbycar steigt. Was mich, glaube ich, am meisten interessiert hätte an diesem Fall, wenn es ihn denn überhaupt geben sollte, ist ja die Frage, wie man 200 Euro Schaden an einem Schrank anrichten kann, indem man da als Mensch mit einem Bobbycar dagegen fährt. Das stelle ich mir schwierig vor.
Was war das für ein Schrank? Was ging kaputt? Ich fand auch, das hat mich irgendwie so ein bisschen hellhörig gemacht und ich habe dann die KI gelöchert und wollte alles wissen. Was war das für ein Unternehmen? Was waren die genauen Umstände, die da zu dieser wilden Fahrt mit dem Bobbycar geführt haben? Waren andere Arbeitnehmer beteiligt? Woher kam das Bobbycar? Gab es Glühwein, Bier oder härtere Spirituosen? Oder waren verrückte, bunte und glitzernde Weihnachtspullis im Spiel? Ich finde, das ist ja immer so ein Umstand, der einiges entschuldigt. Also, ja, also wenn man da auf der Flucht von so einem wild blinkenden, glitzernden Weihnachtspulli das Bobbycar als Fluchtfahrzeug nutzt und dann gegen den Büroschrank donnert, ich finde, das könnte man als entschuldigenden Umstand heranziehen. Also ich war neugierig. Und dann aber, du ahnst es, glaube ich, schon so ein bisschen, die Antworten auf meine Fragen waren doch eher sehr dünn. Die einzige Antwort, die ich bekommen habe, war, dass das Bobbycar wohl von einem Kollegen stammte, der das Gefährt für sein Kind mit zur Arbeit gebracht hatte oder zur Feier. So, und dann war ich irgendwie auch schon gar nicht mehr so angezündet von dem Fall und habe dann aber natürlich nach dem Aktenzeichen gesucht. Ja, was soll ich sagen? Hab's nicht gefunden. Also nirgends.
Was hat die KI gesagt auf deine direkte Frage?
Ne, die hatte mir ja vorher schon das Aktenzeichen reingespielt.
Die hatte schon eins mitgeliefert.
Die hatte eins mitgeliefert. Okay. Vorauseilend.
Ach, und das hast du dann gar nicht wiederfinden können?
Nein, gab's nicht. Dann habe ich noch zweimal gefragt und habe andere Aktenzeichen bekommen. Fand ich komisch. Habe ich noch kurz.
Das ist ein Qualitätsmerkmal. Übrigens auch für alle im Umgang mit Anwälten kann man das auch nutzen. Wenn man da mal sagt, geben Sie mir doch mal das Aktenzeichen. Man bekommt bei drei Nachfragen drei verschiedene Aktenzeichen.
Komisch. Da sollte man stutzig werden.
Sollte man stutzig werden, genau. Richtig. Bei der KI auch, ja.
So genau. Und mich hat dann doch so dieser ganz leise Verdacht beschlichen, dass da irgendwas nicht stimmt. Hab dann nochmal rückwärts gefragt, also die KI mit dem Sachverhalt gefüttert und gefragt, ob es einen Fall dazu gibt. Sagt sie, nö. Ich dachte, oh ja, du bist ja witzig. Ja, also ich habe noch das ganze Internet durchforstet. Nach diesem Fall habe ich ihn nicht gefunden. Der ganze Fall einfach erfunden. Aber einen Disclaimer will ich an der Stelle noch machen. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass es einfach nur an mir lag und meine Internet-Recherche-Skills derartig schlecht sind, dass ich es einfach nicht gefunden habe. Und wenn das der Fall war, dann nehme ich alles zurück und behaupte sofort das Gegenteil. Daher natürlich der Aufruf an unsere ZuhörerInnen, wenn euch dieser Fall bekannt vorkommt und ihr davon schon mal gehört habt und ihr vielleicht auch ein Aktenzeichen dazu habt, dann lasst mich wissen, dann würde ich natürlich umgehend die KI rehabilitieren.
Und wenn ihr vielleicht das Bobbycar gefahren habt sogar.
Und noch besser.
Dann wäre das sogar verbunden mit einer Einladung in diesen Podcast hier, weil das würden wir uns dann gern nochmal aus erster Hand schildern lassen. Also insofern, Aufruf ist raus, würde ich sagen. Ja. Aber ohne da jetzt auch langweilen zu wollen, aber tatsächlich das Phänomen der halluzinierenden KI ist ja nicht unbekannt. Also gerade unter Juristen auch, jetzt dass man da tatsächlich Mist bekommt, wenn man fragt. Ne?
Man bekommt Mist, wenn man fragt, das war mir schon klar, aber ich habe dir das jetzt erstmal echt abgekauft. Also ich war ja zunächst wirklich mal begeistert und umso enttäuschter war ich dann natürlich, als ich festgestellt habe, den Fall gibt's gar nicht, der ist einfach erfunden. Und also ich muss ja an der Stelle auch mal gestehen, was KI angeht, bin ich absolut im Team Skeptiker. Ich finde das alles ziemlich gruselig und habe auch immer so das latente Gefühl, dass sich die Menschheit damit über kurz oder lang selber abschafft. Und diese Erfahrung hat jetzt nicht gerade dazu beigetragen, dass sich mein Verhältnis zur KI gebessert hat. Aber es ist natürlich so, ich habe es verstanden, KI, die gibt's jetzt und wir müssen lernen, damit umzugehen und sie bestmöglich für uns nutzen. Ja, also ich bin, hello, das, ja. Welcome.
Ja, Friedrich.
Na ja, ja wirklich, also ich versuche mir das halt jetzt schön zu reden und es kann ja auch durchaus Vorteile haben, jetzt ja auch bei unserer Arbeit. Also natürlich ist es super, wenn unsere Arbeit für die Mandanten auch kostengünstiger wird, weil wir zum Beispiel Recherchen, die aufwendig sind, nicht mehr selbst machen müssen und die KI da unterstützen kann. Ist toll, ohne Frage, aber muss halt auch irgendwie sichergestellt sein, dass es alles richtig ist und Hand und Fuß hat und da fehlt mir noch so ein bisschen das Vertrauen. Ich weiß nicht, wie sieht es da bei dir aus? Wo stehst du da und nutzt du KI schon? Oder in welchen Fällen?
Also für mich ist KI eigentlich ja nichts anderes als Google auch. Ne? Also ich glaube, man darf das nicht überbewerten, genauso wie man Google nie überbewerten durfte. Und trotzdem hat es jeder gemacht. Also ich glaube, es hilft oft, um sich einem Thema zu nähern, indem man eben mal fragt, wie sieht das und das und das aus? Und es ist ja auch bei Weitem nicht alles falsch, was da rauskommt. Ähnlich wie bei Google. Nur auch bei Google war es ja so, man muss, glaube ich, immer berücksichtigen, auf welche Datenquellen diese Produkte zurückgreifen. Und das ist ja bei einer Suchmaschine wie Google letztendlich nichts anderes, soweit ich das verstehe, wie bei einem Sprachmodell wie ChatGPT oder sowas. Die greifen ja auch nur auf vorhandene Ressourcen zurück.
Ja.
Und ich würde mal so sagen, das Internet per se unterliegt ja jetzt keiner strengen Qualitätskontrolle. Und da steht halt ganz viel drin, was vielleicht auch gar nicht schlau ist, weil da natürlich einfach jeder reinschreiben darf. Und da habe ich mal einen ganz interessanten Take gehört in einem anderen Podcast.
Wie, du hörst andere Podcasts als unseren?
Ich vom Hörensagen. Also wurde mir berichtet, dass man das in einem anderen Podcast besprochen hätte natürlich nur. Und die haben es, glaube ich, auch wieder nur vom, ne, ich habe mal gehört. Also insofern keine Ahnung, ob da was dran ist. Aber ich fand es zumindest plausibel, dass gesagt wurde, diese Sprachmodelle leveln sich selber runter.
Okay.
Indem sie eben zugreifen auf das Wissen im Internet und aus diesem Wissen mit ihrer Imperfektion, die es halt im Moment ja offensichtlich noch gibt, irgendwas sich da zusammenreimen. Und das ist dann aber auch wieder in der Datenbank enthalten für die Zukunft. Also die ganzen falschen Ergebnisse, die die KI im Moment kreiert, gehen dann wieder in die Datengrundlage für alle weiteren Ergebnisse ein. Das heißt, im Zweifel macht ja die KI nichts besser. Ne? Sie gibt höchstens das Richtige wieder. Aber im Zweifel gibt sie halt manchmal dann auch Sachen schlechter wieder. Und dadurch levelt sich das halt selber runter, weil die Datengrundlage dadurch immer schlechter wird, dass halt die KI so Unmengen an Müll zusätzlich ins System kippt. Und ich meine, da sind wir Menschen schon fleißig, ins Internet ganz viel Müll reinzukippen. Und deswegen bin ich ehrlicherweise auch zumindest bei diesen frei zugänglichen Sprachmodellen sehr skeptisch. Mhm. Es gibt ja aber auch immer mehr so juristische Anbieter, die das jetzt mit einer anderen Qualitätskontrolle und auch einem gesicherten Datenbestand versuchen. Und ich glaube, da gibt es eben ganz viele tolle Anwendungsfälle, wo das auch super hilfreich ist, wenn man sagt, irgendwie mach mir Verbesserungsvorschläge für meine Argumentation in dem Schriftsatz oder prüfe die und die LAG-Entscheidung, ob da vielleicht irgendwie ein ähnlich gelagerter Sachverhalt wie der, den ich jetzt hier habe, mal entschieden wurde. Das geht natürlich viel schneller als die Recherche. Und da darf man sich ja auch nichts vormachen. Als wir angefangen haben zu studieren, Nadja, haben wir, glaube ich, beide noch viel mit Kommentaren und irgendwelchen Lehrbüchern gearbeitet, wo man sich jetzt auch fragen kann, naja, also dann hat man irgendeine Frage geprüft, da hat man in drei Kommentare reingeschaut, dann hat man irgendwie zweimal die eine Meinung und einmal die andere gelesen. Da hat man gesagt, gut, die mit zweimal, die werden ja dann, das sind ja mehr, die zwei Menschen, die das sagen, dann wird das wohl richtig sein. Und dann hat man halt gesagt, ja, so ist es jetzt. Ich glaube, da ist natürlich durch diese juristischen Datenbanken, auf die man dann zugreifen konnte, ist schon mal mehr Potenzial zumindest bei der Qualität reingekommen, weil man einfach mehr abgleichen kann. Und ich glaube, da kann die KI auch sehr gut unterstützen und das verbessern. Aber, und dann beende ich auch diesen wunderbaren Monolog zum Thema
war aber schon viel Schönes
Zukunft
dabei.
Der KI. Also ich glaube, man muss da genauso kritisch sein wie bei Google. Ne? Also wenn man da seine, das ist ja das schönste Beispiel, seine körperlichen Beschwerden reinhaut, ist die Antwort ja auch jedes Mal, ja, Krebs, Tod, sorry. Ne? Und ich glaube, so ähnlich ist es eben mit der KI auch. Ne? Also wenn man da halt eben unbesehen einfach irgendwas reinhaut und das glaubt, dann ist halt schlecht. Sondern man muss da schon irgendwie mit umgehen.
Absolut.
Lernen.
Also zum einen, ich bin total schockiert über das, was du mir gerade berichtet hast, weil das jetzt bedeutet, dass arme PodcasterInnen, denen es genauso geht und die halt auf der gleichen Suche nach einem Fall sind, dann jetzt vielleicht auch wieder diesen roten Bobbycar-Fall vorgeschlagen kriegen. Und durch meine ganzen Rückfragen, die ich da jetzt noch gestellt habe, habe ich das auch noch befeuert.
Relevant.
Also das macht mich nicht so glücklich. Und es ist tatsächlich so. Also man muss schon dazu sagen, dass die KI, die ich benutzt habe, so ein für jedermann zugängliches Modell war und keine spezielle juristische KI. Also da glaube ich schon auch, wenn das eben fundiert ist und man sich darauf verlassen kann, dann kann es die Arbeit schon auch leichter machen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, so richtig sind wir noch nicht da. Und ich weiß auch gar nicht, hast du es mitbekommen? Ich glaube, es war Anfang November oder so, dass da auch ChatGPT oder beziehungsweise OpenAI die Nutzungsbedingungen für ChatGPT geändert. Und da ging es genau darum, nämlich um diese rechtlichen Auskünfte von der KI. Und das ist jetzt in der Nutshell so, dass das jetzt mit noch viel umfangreicheren Disclaimern ausgestattet ist, wenn man da rechtliche Fragen einkippt. Und ich denke, dass der Hintergrund wahrscheinlich auch sein dürfte, dass so eine Rechtsberatung durch die KI vielleicht auch gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz verstoßen könnte. Also es ist ja durchaus auch eine sehr spannende Frage und auch ein sehr, sehr großes Thema, das jetzt vielleicht an der Stelle auch den Rahmen sprengt. Aber wir können das ja mal so einen Knoten ins gedankliche Taschentuch machen, ob das nicht vielleicht auch ein Thema ist, dem wir mal noch eine ganze Folge widmen könnten, wollten, sollten. Auch hier vielleicht der Aufruf an unsere ZuhörerInnen, wäre das was euch interessiert, dass wir mal so ein bisschen drüber berichten, inwiefern die KI bei uns schon Einzug gehalten hat, wie wir sie nutzen, wo wir Potenzial sehen oder vielleicht auch eher Gefahren und Risiken. Lasst uns doch mal wissen, ob das was für euch wäre. Und nach diesem doch eher ausführlicheren Vorgeplänkel habe ich aber dann tatsächlich auch noch einen Fall. Also wir sind jetzt nicht durch. Ich habe noch einen Fall gefunden und mit Aktenzeichen. Und ich habe sogar heute schon beim Gericht angerufen und mich auch wirklich versichert, dass es den gibt, weil ich habe tatsächlich auch keine Volltextveröffentlichung gefunden. Das hat mich dann nach der Story doch ein bisschen nervös gemacht. Aber also den gibt's. Und Witzigerweise schlägt der tatsächlich sogar noch die Brücke zu dem, was mir passiert ist, weil es in dem Fall nämlich auch um den Einsatz von KI bei der Arbeit geht. Also passender geht's ja eigentlich gar nicht. Und deshalb muss der Fall heute sein. Und der ist auch relativ aktuell. Also das Urteil stammt aus 2023 und ist ein Heimspielurteil für mich. Ist nämlich von meinem Lieblingsarbeitsgericht, dem Arbeitsgericht München. Mhm. Und der Fall oder, ja sagen wir mal, der Sachverhalt, der zu dem Fall geführt hat, der hat auch eine relativ große Medienöffentlichkeit erfahren. Also vielleicht hast du tatsächlich oder unsere Zuhörerinnen vielleicht schon davon gehört. Genau. Jetzt muss ich dir noch ein paar Infos geben, sonst kannst du nichts dazu sagen, gell?
Ja, also ich kann es mir jetzt versuchen zusammenzureimen aus den Stichworten, die du zu Beginn genannt hast.
Ja.
Geht es um Michael Schumacher?
Es geht, natürlich geht es um mich, habe ich ja schon gesagt.
Es geht um Michael Schumacher? Okay, geht es um ein Interview mit Michael Schumacher?
Es geht um ein Interview mit Michael Schumacher.
Es geht um ein, okay, dann geht es wahrscheinlich um dieses KI-Interview, was veröffentlicht wurde.
Du darfst jetzt nicht zu viel spoilern.
Ich spoiler nicht zu viel. Also genau, dann geht es wahrscheinlich darum.
Es geht um Michael Schumacher und es geht um ein, Anführungsstrichen, Interview mit Michael Schumacher. Und genau, aber ja, also der Fall ist tatsächlich durch die Presse gegangen. Insofern wundert es mich jetzt auch nicht, dass du schon mal davon gehört hast. Den fand ich allerdings ganz passend und spannend. Deswegen habe ich den für die heutige Folge ausgesucht. Und den gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, oder?
Sehr gerne.
Cool. Also, vielleicht vorab noch kurz nochmal der Hinweis an unsere ZuhörerInnen. Wisst ihr ja alles schon längst, aber üblicherweise, wenn Urteile veröffentlicht werden, dann passiert das in anonymisierter Form. Also es ist jetzt nicht so, dass das Arbeitsgericht München das Urteil veröffentlicht hat und da den Namen der Zeitschrift oder auch den Namen Michael Schumacher verwendet hat. Das ist alles anonymisiert passiert. Aber weil dieser Fall, ja, im wahrsten Sinne des Wortes durch die Presse ging, sind die Akteure halt namentlich bekannt. Und das ist an der Stelle für uns natürlich schön, weil wir dadurch den Fall mit ein bisschen mehr Leben füllen können. Also, worum ging es genau? Es war der 15. April 2023 und es erschien eine Zeitschrift. Auf der Titelseite war ein großes Foto von Michael Schumacher und darunter stand Weltsensation, das erste Interview. Hast du eine Ahnung, welche Zeitschrift es gewesen sein könnte oder weißt du es vielleicht sogar?
Ich weiß ziemlich genau, welche Zeitschrift das war, weil die Mediengruppe, die hinter dieser Zeitschrift steht, mit der habe ich regelmäßig zu tun im beruflichen Kontext.
Können wir den Fall dann überhaupt besprechen?
Ja, wir können den Fall besprechen, weil die häufig entweder auf der Gegenseite sind oder wir irgendwelche Titel für eine Mandantin von uns von dieser Mediengruppe erworben haben und dort den Transaktionsprozess begleitet haben. Also insofern, mehr will ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen an der Stelle, aber ich kenne den Fall, ich kenne auch tatsächlich die handelnden Personen zum Teil und deswegen, ist mir das tatsächlich ganz gut bekannt.
Die Insights. Also und auch Wissensvorsprung jetzt für die Folge, aber schauen wir mal, ob wir das an der einen oder anderen Stelle noch brauchen. Aber es war die aktuelle aus der Funke Mediengruppe. Und ich dachte ja jetzt, du sagst mir, du weißt, welche Zeitschrift das ist, weil du dieses Frauenmagazin regelmäßig liest. Aber gut, okay, dann
nee,
wohl nicht.
Da bin ich ganz bei der Konkurrenz, die ja unsere eigene Mandantschaft ist. Also da lese ich ausschließlich Frauenzeitschriften der Mediengruppe Klamt.
Wunderbar, dann hätten wir das an der Stelle auch geklärt. Aufmachung ist klar. Also ich glaube, ich muss an der Stelle auch nicht dazu sagen, beziehungsweise ich gehe mal ganz stark davon aus, dass vermutlich so ziemlich jedem und jeder bekannt sein dürfte, dass der Weltklasse-Formel-1-Rennfahrer Michael Schumacher eben vor einiger Zeit, ich glaube es war so 2013 oder so um den Dreh, einen sehr schweren Skiunfall erlitten hat und seitdem eigentlich komplett von der Öffentlichkeit abgeschirmt ist und auch nur sehr wenig bis gar nichts über seinen Gesundheitszustand bekannt ist. Insofern war natürlich dieses Bild von ihm auf der Titelseite und die Ankündigung Weltsensation, das erste Interview, das wäre natürlich tatsächlich eine Weltsensation gewesen. Und im Inhalt der Zeitschrift war dann auch ein Interview zu finden, in dem RedakteurInnen zum Gesundheitszustand von Michael Schumacher Fragen gestellt haben und die wurden auch beantwortet. Also es war immer so ein Frage-Antwort-Spiel. Und ja, man kann also davon ausgehen, dass diese Schlagzeile auf der Titelseite für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat und vermutlich auch dazu geführt hat, dass das ein oder andere Exemplar mehr verkauft wurde von dieser Zeitschrift. Und wenn man dieses angebliche Interview dann zu Ende gelesen hat, dann wurde so im letzten Drittel des Interviews darüber aufgeklärt, dass es sich dabei gar nicht um ein echtes Interview handelt, sondern dass das Interview mittels einer künstlichen Intelligenz erstellt wurde oder unter Zuhilfenahme oder wie genau auch immer. Also es war wohl auch ein bisschen verklausuliert formuliert. Also es war nicht so, dass man sofort erkannt hat auf den ersten Blick, ah, das ist gar kein echtes Interview. Genau, so war jetzt mal der Sachverhalt. Was sagst du zum Sachverhalt?
Ja, es kommt darauf an, unter welchem Blickwinkel man diesen Sachverhalt beleuchten möchte, ne? Weil der hat ja ganz viele Dimensionen. Der hat eine ethisch-moralische Dimension. Der hat auch eine arbeitsrechtliche Dimension sicherlich, wie das zu bewerten ist, wenn sowas gemacht wird. Da kann man sehr, sehr lange drüber diskutieren, inwieweit sowas in Ordnung ist. Ich glaube, was man sagen muss, ist, dass das Ganze natürlich irgendwie einen Geschmäckle hat, wenn man eben mit so einem Clickbaiting irgendwie versucht, da Absatz zu generieren. Das ist sicherlich nicht unproblematisch. Andererseits ist natürlich dann auch die Frage, wo wird es dann problematisch, ne? Wenn man, ich meine, es gibt ja auch von diversen verstorbenen Musikern irgendwie, wenn ich das richtig verfolge, neue Alben, die dann irgendwie mit KI-Stimmen zum Teil vertont worden sind. Ja, also da
aber
ist
ich gehe mal schwer davon
Frage,
aus,
wo,
mit Zustimmung der Hinterbliebenen, würde ich mal vermuten. Also weiß ich nicht, aber.
Genau, wahrscheinlich mit Zustimmung der Hinterbliebenen. Auch da ist aber natürlich die Frage bei sowas Persönlichem wie Kunst.
Richtig.
Kann da ein Hinterbliebener drüber verfügen und sagen, jetzt wird neue Kunst mit meiner Stimme im Nachhinein, also stell dir vor, irgendjemand würde nach unserem Ableben in vielen, vielen Jahrzehnten auf die Idee kommen, diesen legendären Podcast wieder aufleben zu lassen mit reinen KI-Stimmen von uns. So weiß ich nicht, ob ich das gut
finden
würde.
Also willst du sagen, unser Podcast ist Kunst?
Ja, so wie die Beatles halt, die haben doch auch da. Also so in der Kategorie
gleiches,
würde ich uns schon
gleiches
sehen.
Gleiches Level einfach, um uns wieder so in dieses weltweite Sphäre zu heben.
Genau, ich muss uns da wieder ein bisschen hochpetern. Außerdem ist das natürlich gut für uns, weil dann können wir hier eher sagen, was wir wollen. Indem
Hast
wir dann
recht.
Sagen, naja, es ist aber Kunst gewesen. Ne? Also das ist ja auch
gedeckt.
Ganz wichtig. Und deswegen frage ich mich, ob da eben das auch in Ordnung ist. Klar, hier ist es natürlich besonders makaber, wenn da jemand nach wie vor mutmaßlich irgendwie mit Hirnschäden oder sonst was abgeschieden lebt. Also war bestimmt nicht die glücklichste Aktion.
Ja.
Das, glaube ich, kann man soweit festhalten.
So, ich glaube, da das ist konsensfähig nicht die glücklichste Aktion. Das kann man so festhalten. Und auch die Familie von Michael Schumacher fand das nicht so richtig schön. Und die haben Unterlassungsansprüche geltend gemacht und Schmerzensgeldansprüche in Höhe von 200.000 Euro. Dann hat der Verlag auch eine Unterlassungserklärung abgegeben und auch das Schmerzensgeld bezahlt. Es wurde eine Richtigstellung in der nachfolgenden Berichterstattung gebracht. Und insgesamt kann man aber sagen, dass dieses Verhalten oder diese Geschichte sowohl national als auch international durch die Presse gegangen ist und halt auch sehr negativ über diese Titelstory und dieses Interview berichtet wurde, sodass man schon irgendwie davon ausgehen muss, dass der Funke Mediengruppe da an der Stelle durchaus ein Reputationsschaden entstanden sein könnte. Genau, und du hattest ja auch schon angedeutet, man kann sich ganz viele Fragen stellen im Zusammenhang mit diesem Fall. Unter anderem eben hat das auch arbeitsrechtliche Konsequenzen, wenn ja welche und für wen und wie haben die genau ausgesehen? Also es war dann tatsächlich so, dass die Verlagsgruppe der Chefredakteurin, die für diesen Artikel verantwortlich war, das Arbeitsverhältnis gekündigt hat. Und zwar außerordentlich, also fristlos und kurze Zeit später dann auch nochmal vorsorglich ordentlich. Und nach diesen beiden Kündigungen hat sich dann auch nochmal der Presserat mit der Geschichte befasst. Und da gibt es einen Beschwerdeausschuss, wie ich jetzt gelernt habe. Und es gab eben mehrere Beschwerden gegen diese Veröffentlichung. Und der Presserat hat daraufhin auch eine Rüge ausgesprochen und hat auch gesagt, das wäre eine schwere Irreführung der Leser und ein Verstoß gegen das Wahrhaftigkeitsgebot des Pressekodexes. Und nach dieser Reaktion vom Presserat hat dann die Arbeitgeberin nochmal außerordentlich gekündigt. Und gegen diese drei Kündigungen hat sich die Chefredakteurin jetzt gerichtlich gewehrt. Und wir gucken uns wie immer, wahnsinniger Spannungsbogen an dieser Stelle, es kommt total unerwartet und man wird jetzt sich denken, was ist jetzt los mit denen? Aber wir gucken uns jetzt tatsächlich an, ob die Kündigungen wirksam waren.
Okay, das ist ein ganz neuer Ansatz, den wir jetzt hier heute verfolgen. Ja, das kommt tatsächlich überraschend. Ich bin gespannt.
Du bist gespannt. Hast du ein juristisches Bauchgefühl? Ich habe neulich übrigens gelernt, Bauchgefühl ist abgesacktes Wissen. Also Wissen, das nach unten durchgerutscht ist. Fand ich auch einen interessanten Approach.
Was wird aus dem Wissen, wenn es noch weiter absackt, ist dann ja die naheliegende Frage. Aber das brauchen wir hier nicht.
Auf die bin ich ja nicht gekommen. Ich habe es nicht bis zu Ende durchgedacht. Okay, wow.
Hat eine gewisse Logik, oder?
Ja, also, absolut, sehr stringent.
Okay, ja, also das.
Ich war eher so bei, das heißt viel Bauch, heißt dann aber auch viel abgesagtes Wissen. So dachte ich, weißt du, so dachte ich mir, kann man sich Bauch auch ein bisschen schönreden.
Schönreden, ja. Ja, das ist das, wenn man erst so einen großen Kopf hat, weil man so viel weiß und dann mit dem Alter ist es halt abgesagt.
Genau, sagt's ab. Also ich fand, es hatte eine bestechende Logik, aber tatsächlich habe ich es nicht bis zu Ende
gedacht. Nicht zu Ende gedacht. Ja, ich bin befangen zu diesem Fall tatsächlich.
Dann mache ich jetzt hier monologmäßig weiter.
Aus Gründen, die ich nicht näher ausführen kann, aber ich habe da ein paar Informationen auch zu dem Ganzen und
dann halte ich lieber zurück.
Genau, ich sag mal, das ist ja tatsächlich eine der Fragen, finde ich, die sich einem stellt. Inwieweit kann jemand sowas allein entscheiden tatsächlich? Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine ganz relevante Frage, die da so hintersteht. Ja. Wer entscheidet eigentlich sowas, ob so ein Interview gemacht wird, ob das dann am Ende gedruckt wird und so? Wie sind da die Entscheidungsprozesse? Aber genau, ansonsten behalte ich mein Bauchgefühl an der Stelle lieber für mich.
Okay, also vielleicht noch ein paar Sachverhaltsdetails dazu. Also die Chefredakteurin, die war seit 2009 beim Verlag beschäftigt, also schon relativ lang. Sie hatte ein relativ ansehnliches Salär von, glaube ich, ca. 350.000 Euro im Jahr und sie war wohl auch schwer behindert. Aber was jetzt so die kollektivrechtliche Seite der Kündigung angeht, also Beteiligung der Arbeitnehmervertretergremien oder auch das Integrationsamt, ob das ordnungsgemäß erfolgt ist, also da, das würde ich jetzt hier an der Stelle auch gerne mal ausklammern. Ich habe nämlich auch keine Volltextveröffentlichung eben gefunden zum Urteil und das wäre jetzt dann alles Vermutung und es hat, so wie ich jetzt zumindest das, was ich aus den Veröffentlichungen gefunden habe, auch keinen Ausschlag gegeben für die gerichtliche Beurteilung der Wirksamkeit der Kündigung. Und was man vielleicht noch dazu sagen müsste, wäre, dass die Chefredakteurin auch vor Veröffentlichung des Artikels auch einen Rechtsanwalt die ganze Sachlage hat prüfen lassen und sich das von dem Rechtsanwalt hat auch freigeben lassen. Und der Rechtsanwalt hat in der Veröffentlichung jetzt tatsächlich keine schwerwiegende Persönlichkeitsverletzung gesehen und befunden, dass der Titel und das Interview schon ausreichend deutlich gemacht hätte, dass es eben kein 1:1 Interview war, sondern ein mit KI erstelltes Interview. Genau, soweit mal dazu. Und dann müssen wir ja wie immer, also Henning fällt ja jetzt an der Stelle irgendwie so ein bisschen aus für mich als Sparringspartner. Ich wünschte, jetzt könnte ich so ein paar ZuhörerInnen zuschalten, weil ich denke mal, so viele außerordentliche Kündigungen, wie wir schon geprüft haben, da könnten die meisten bestimmt mittlerweile schon so mitternachtsmäßig, wenn man die aufweckt, so sagen, also wir brauchen erstmal so einen wichtigen Grund, würde man dann schlaftrunken wahrscheinlich
an
sagen.
Einen wichtigen
Grund an sich, genau. Also ist korrekt, wir brauchen erstmal einen wichtigen Grund an sich. Und da war es tatsächlich so, da hat das Arbeitsgericht München gesagt, ja doch, den haben wir hier. Wir haben hier einen wichtigen Grund an sich und welcher könnte das gewesen sein? Es war tatsächlich die Verletzung der Pflicht zur Rücksichtnahme auf die berechtigten Interessen des Arbeitgebers. Mhm. Also eine schwerwiegende Verletzung der Rücksichtnahmepflicht. Und die kann ja, wie wir aus der BAG-Rechtsprechung wissen, schon mal eine außerordentliche Kündigung an sich rechtfertigen. Mhm. Und also das Gericht hat auch ausgeführt, dass die Chefredakteurin mit Veröffentlichung des Interviews wohl schon eine Grenze überschritten hat, und zwar die Grenze dessen, was gerade noch so geht. Also das Gericht hat auch gesagt, das war schon eine Irreführung der Leserschaft und eben diese ganze Konzeption und die Aufmachung der Titelseite und des Artikels, die haben eben einfach suggeriert, dass es hier tatsächlich sich um das erste Interview mit Michael Schumacher nach seinem Unfall handelt und dass diese schwere Irreführung halt auch ein Stück weit dazu geeignet ist, die Glaubwürdigkeit der Presse zu schädigen. und schon auch der Arbeitgeberin einen Schaden zuzuführen. Ich glaube, das kann man jetzt auch nicht von der Hand weisen. Wenn das eben so diskutiert wurde, dann gab es einen Reputationsschaden und es wurde ja auch Schmerzensgeld gezahlt. Also man kann wohl schon sagen, dass das Ganze Folgen hatte für den Verlag. Und die Chefredakteurin war ja auch schon länger beschäftigt. Also die hätte durchaus schon das einordnen können und auch erkennen müssen, dass dieser Artikel solche Folgen haben kann. Also Gericht sagt nochmal in Kurzfassung, wir hätten einen wichtigen Grund an sich, aber die Kündigungen waren nicht wirksam, laut Aussage des Gerichts im Ergebnis. Warum nicht? Woran könnte es gelegen haben? Oder vielleicht auch abstrakt betrachtet, was könnte denn die Klägerin zu ihrer Verteidigung gesagt haben?
Naja, ich meine, wenn man sagt, es ist an sich ein wichtiger Grund oder es kann eben einer sein, ne, dann muss man ja trotzdem noch eine Interessenabwägung durchführen. Mhm. Also neben den ganzen formalen Gesichtspunkten, wie zwei Wochenfrist oder so, dass man halt sagen kann, okay, wann hatten die genau Kenntnis, wann haben sie genau gekündigt? Das weiß ich tatsächlich nicht, wie das hier in dem Fall war. Aber ich hatte es ja auch schon angedeutet, auch auf der Ebene der Interessenabwägung kann man natürlich auch drüber diskutieren. War es denn hier jetzt dieser Mitarbeiterin so vorwerfbar? Ne? Und gerade nach dem, was du gesagt hast, dass das ja auch, und ich glaube, das läuft in so großen Mediengruppen grundsätzlich auch so ab, dass eben ein Großteil der Artikel auch vorher anwaltlich geprüft wird. Mhm. Also, dass da jemand nochmal drüber geht und schaut, ob ihm irgendwas auffällt. Und da haben die, glaube ich, alle so ihre Kooperationsanwälte im presserechtlichen Bereich und Persönlichkeitsrechtsbereich und so, die sich das vorher angucken. Und dann ist natürlich eben schon die Frage, wie sind die internen Prozesse? Ne? Wer gibt eigentlich so ein Heft am Ende auch frei? Bei wem landet das noch auf dem Tisch? Ist es die Chefredakteurin alleine oder gibt es da auch noch andere Gremien, die am Ende doch über sowas auch nochmal drüber schauen? Oder bei so einem innovativen Ansatz vielleicht auch vorher eingebunden werden. Das sind ja alles so Fragen, wie weit entscheidet wirklich jemand im Alleingang über das Ganze und ist es dann auch wirklich, wenn es rechtlich geprüft ist, ist es dann auch schwerwiegend, ne, wenn man mit rechtlicher Prüfung eine Fehleinschätzung trifft. Ich glaube, das sind alles Punkte, über die man da sicherlich diskutieren kann, wo es dann wie bei jeder Interessenabwägung wahrscheinlich am Ende auch bisschen von Richter zu Richter vielleicht auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann, weil der eine eben sagt, ja gut, aber das muss ja jedem klar sein, das ist ja evident, dass das nicht geht. Und der andere wird sagen, ja gut, aber wenn ein Anwalt auch sagt, das geht vielleicht doch, dann kann man dem vielleicht doch irgendwie mehr vertrauen. Also ich glaube, da lässt sich viel argumentieren in beide Richtungen. Aber ja, ich denke mal, das wird ein spannender Punkt sein, über den man da irgendwie diskutieren kann.
Total, genau so ist es. Und ich fand den Fall eigentlich auch deshalb ganz schön. Also zum einen natürlich mit der KI-Geschichte finde ich schon echt Wahnsinn mittlerweile. Und zum anderen eben auch genau diese Punkte, die du sagst, dass der so viele Facetten hat und so viele Seiten, die es da zu berücksichtigen gilt. Und die Klägerin, die hat eben auch gesagt, also eine schwerwiegende Pflichtverletzung, die gab es hier nicht. Und die hat vor allem auch argumentiert damit, dass sie gesagt hat, dass diese Veröffentlichung so ein bisschen dem Erwartungshorizont der Leserschaft entsprochen hat. Weil, ich sag mal so, die Zeitung, die war ja eher so ein bisschen Regenbogenpresse. Und sie sagt, ihre Tätigkeit als Chefredakteurin eines solchen Blattes, das ist dann eine gefahrgeneigte Tätigkeit, weil sie sozusagen immer ganz genau ausloten muss, wo ist die Grenze dessen, was noch geht. Weil natürlich ist so ein bisschen immer die Neugier und auch die Sensationslust der Leserschaft, es ist natürlich auch so ein bisschen, was da ja einschlägig bekannt ist ja auch in diesem Genre, was ja auch bedient werden will, was, wie die Chefredakteurin ja sagt, auch ein bisschen vielleicht die Erwartung der Leserschaft ist. Und für sie war das dann eben immer so ein Ritt auf der Messerklinge, sagt man das so? Auf der, ein Ritt auf Messerschneide?
Rasierklinge, auf Messerschneide, Messerschneide, Ritt auf der Rasierklinge.
Ritt auf der, ja, Ritt irgendwas Scharfes halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Um da hier auszuloten, was geht eben noch und was geht nicht. Und man muss ja dann auch, und das schlägt eben auch in die Kerbe dessen, was du gerade auch ausgeführt hast, man muss ja auch sagen, gab es irgendwelche Vorgaben, die sie hatte? Also wie frei war sie da? Was durfte sie berichten? Oder hatte der Verlag vielleicht auch intern Vorgaben gemacht, ob man eben über das Schicksal von Herrn Schumacher berichten darf oder nicht? Oder wurde sie da angehalten, das in Zukunft nicht mehr zu tun? Und da gab es halt nichts. Und ich glaube, man hat sich dann auch ein bisschen angeguckt, was wurde denn in der Vergangenheit veröffentlicht? Und wenn man da halt sozusagen immer schon Artikel veröffentlicht hat, die so ein bisschen an der Grenze vielleicht das ein oder andere Mal auch drüber waren. Du hattest es ja auch schon angedeutet, dass das ja da durchaus gang und gäbe ist in dem Genre, die aber nicht zu Folgen geführt haben und man da als Arbeitgeberin dann nicht reagiert hat, sondern das, sage ich mal, auch schon so ein bisschen wohlwollend in Kauf genommen hat, weil es ja vermutlich auch zu einer recht guten Auflage geführt hat oder zu einem guten Verkauf der jeweiligen Zeitschriften, dann wäre es an der Stelle, so auch das Gericht, vielleicht auch ein bisschen unbillig oder unverhältnismäßig, dann, wenn das dann mal tatsächlich aus dem Ruder läuft und nicht mehr so gut funktioniert, dann das Risiko komplett und vollständig auf die Chefredakteurin zu verlagern und sagen, jetzt, da bist du jetzt aber drüber geschossen, das war jetzt zu weit und jetzt kommt sofort die Kündigung. Also das Gericht hat im Ergebnis schon gesagt, ja, das ist schon eine schwere Persönlichkeitsverletzung und das war wohl auch so ein bisschen über das hinaus, was der gute Geschmack noch vorgegeben hätte. Und die sagen schon, sie hat mit dieser Veröffentlichung wirklich eine Grenze überschritten, so wie halt auch der Presserat sagt. Die sagen aber dann, genau an der Stelle, die du nennst, nämlich in der Interessenabwägung, das hat nicht gereicht und es war auch überhaupt nicht das mildeste Mittel. Also für die Außerordentlichen schon mal gar nicht. Und selbst wenn man sich dann die Ordentlichen anguckt, es gab dann keine Abmahnung. Aber selbst wenn eine Abmahnung entbehrlich gewesen wäre, also der Arbeitgeber an der Stelle gar nicht hätte abmahnen müssen, gab es eben noch weitere Punkte, die die Wirksamkeit der Kündigung so ein bisschen in Frage gestellt hätten. Nämlich ja auch, man muss sich auch angucken, sie war ja wirklich schon lang dabei, hatte eben auch eine Schwerbehinderung und natürlich auch ihre Erfolge, die bislang auch dafür sprachen, dass sie ja da auch ein gutes Standing hatte als Chefredakteurin. Und so war es dann jetzt tatsächlich im Ergebnis so, dass obwohl wir einen wichtigen Grund an sich hatten, der für die Wirksamkeit der Kündigung sprach, die Kündigungen im Ergebnis alle nicht gehalten haben. Mhm. Das war das Ergebnis. Und jetzt lade ich dich herzlich ein, lieber Henning, soweit du zu dem Fall noch was sagen kannst oder möchtest, deinen Senf dazu zu geben.
Ich glaube, das ist tatsächlich ja total spannend, wenn man da in die Details einsteigt. Es ist schade eigentlich, dass die Volltextentscheidung dann gar nicht zugänglich war, weil das ja tatsächlich eine ganz, also es gibt ja sowieso im Rechtlichen viele spannende Abwägungen zwischen diesen grundrechtlich geschützten
Tätigkeiten. Ja, ja, hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast, genau.
Ne, Kunstfreiheit, ja. Satire, was darf Satire, ist ja auch immer wieder heiß diskutiert. Und da fällt natürlich dann auch wahrscheinlich irgendwo noch das Thema Pressefreiheit ja auch mit rein. Ne? Also wie weit darf das dann gehen? Und ich finde das Argument jedenfalls mal nicht ungeschickt, was die Chefredakteurin dort gebracht hat, nämlich zu sagen, naja, eigentlich erwartet mein Arbeitgeber von mir ja auch, dass ich an die Grenze gehe und wie weit kann man mir dieses Risiko dann komplett auferlegen, dass wenn ich mal über diese Grenze hinausschieße, dass ich dann sofort persönlich dafür eben dann belangt werde. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, naja, bei dem stolzen Jahresgehalt, von dem du berichtet hast, vielleicht bekommt man das auch genau dafür, dass es halt eben dann die eigene Aufgabe ist, diese Grenze halt einzuhalten und nicht deutlich drüber hinaus zu schießen, weil das ist ja auch ein Punkt, über den man dann wieder sprechen kann. Ist es halt sozusagen in den Graubereich oder knapp über den Graubereich hinausgerutscht oder ist es halt weit drüber hinausgeschossen? Und das ist das, was ich auch schon gesagt habe, das sieht vielleicht dann auch jeder ein bisschen anders. Ja, ne? Also das ist am Ende auch. Und da kann man dann endgültig in rechtsphilosophische Diskussionen abdriften, ob das denn in Ordnung ist, dass es von Richter zu Richter vielleicht auch unterschiedlich eingeschätzt wird. Aber so ist halt nun mal auch unser Rechtssystem, dass am Ende da eben auch Menschen sitzen und entscheiden. Und
ja, noch, wer weiß, vielleicht werden die auch irgendwann durch eine KI ersetzt. Mir ist schon ganz, wird schon ganz anders, da will ich gar nicht drüber nachdenken.
Mit völlig falschen Aktenzeichen dann daher kommt.
Mit völlig falschen Aktenzeichen, basierend auf falschen Sachverhalten und oh mein Gott, also ich möchte gar nicht drüber nachdenken.
Ja, also noch sind es Menschen und da mag das eben jeder auch ein bisschen anders sehen. Der eine sagt, das geht ja überhaupt nicht, das ist ja also mit Händen greifbar und evident, dass man sowas nicht machen kann. Dann befindet man so eine Kündigung vielleicht auch für wirksam. Der andere sagt, ja, boah, also für mich ist das eher so ein Grenzfall. Ne, wo man sagt, ja, das ist so, aber es gibt ja auch immerhin einen Inhouse oder einen externen, weiß ich nicht, Anwalt, der das für zulässig hält. Ja gut, also spätestens dann ist es nicht mehr so evident drüber hinausgeschossen. Also ich glaube, da lässt sich, wie gesagt, schon ganz, ganz viel irgendwie an Meinung zu bilden. Und die Gerichte haben es jetzt so entschieden. Am Ende wird man sich wahrscheinlich irgendwie geeinigt haben.
Ja, dazu kann ich dir auch gleich noch eine Info geben. Genau, weil das hat mich dann nämlich auch interessiert, wie es dann tatsächlich im konkreten Fall ausging. Aber eigentlich fand ich das von der Methodik her ja ganz schön, weil das Gericht sich ja schon positioniert hat und gesagt hat, nee, also wir finden, das geht nicht und das ist eine schwere Persönlichkeitsrechtsverletzung. Aber dann eben, und das finde ich halt toll an dem Fall, weil es nochmal zeigt, es ist immer eine Einzelfallbetrachtung und jedes Detail ist wichtig und man muss alles auf die Waagschale legen und dann eben eine Gesamtabwägung machen. Und im Rahmen dieser Interessenabwägung dann, obwohl was halt an sich ein wichtiger Fall für eine außerordentliche Kündigung sein kann, wenn man sich dann nochmal die zweite und die dritte und die vierte Schicht anguckt und dann noch so ein bisschen das aufbohrt und nochmal gut abwägt, dann stellt man halt fest, ja, war nicht gut, aber die Reaktion war halt nicht die richtige und man kann es nicht komplett in den Verantwortungsbereich der Arbeitnehmerin schieben. Und dann finde ich das an der Stelle interessant, nochmal zu sehen, wie die Methodik da funktioniert. Und ich glaube, wie streitbar dieser Sachverhalt und die Entscheidung auch tatsächlich war, zeigt sich auch daran, was ich gefunden habe. Die Veröffentlichung, die ich gesehen habe, die ist noch vermerkt mit dem Nachtrag nicht rechtskräftig. Und es gibt dann, wenn man eben den Verfahrensgang sucht und recherchiert, sieht man, dass es zu diesem Fall auch noch ein LAG-Aktenzeichen gab, das man allerdings auch nicht findet. Ich habe aber tatsächlich dann nochmal nachgefragt, weil ich ja wirklich ein bisschen verunsichert war nach meiner KI-Erfahrung. Ich habe beim Arbeitsgericht nochmal nachgefragt und es kam dann auch nicht mehr im Berufungsverfahren zu einem Urteil. Also ich vermute mal, dass man sich dann da noch geeinigt hat.
Ja, davon ist wahrscheinlich auszugehen. Und dann ist es ja vielleicht auch gut, dass man das einmal diskutiert hat, dass man da eine Meinung zu hatte. Vielleicht haben auch alle gesagt, gut, wer weiß, das LAG sieht es vielleicht auch genau andersrum.
Ja,
genau. Deswegen vergleichen wir uns jetzt mal lieber. Und manchmal braucht es ja auch so ein bisschen diesen Reinigungsprozess zwischen zwei Arbeitsvertragsparteien oder ehemaligen Arbeitsvertragsparteien, um dann auch vernünftig auseinanderzukommen. Ne? Dass man irgendwie sagt, oh, da ist jetzt was passiert, da hat es geknallt. Und dann ist es ja oft auch emotional und dann spielt halt auch das Thema Gesichtsverlust und so weiter eine Rolle. Und deswegen ist es dann ja manchmal ganz gut, wenn man das dann vor Gericht mal diskutiert hat. Dann hat jeder so seine Argumente, hoffentlich vertreten durch Prozessbevollmächtigte, dann in einer etwas gesitteten Form vorgetragen. Dann hat auch ein Gericht dazu was gesagt. So, dann fühlt jeder sich vielleicht auch ein Stück weit irgendwo da eingeordnet und dann kann man vielleicht auch besser am Ende dann verhandeln. Insofern mag das ja sogar dazu beigetragen haben, dieses Urteil, dass man dann vernünftig auseinandergekommen ist.
Das könnte sein. Ja, das war es im Großen und Ganzen auch schon mit meinem KI-Fall, den ich da heute mitgebracht habe. Aber insgesamt muss ich sagen, wirklich enttäuschend für mich, diese ganze Erfahrung, weil es
diese ganze KI nee, ist wirklich, für mich also, enttäuschend.
Das war wirklich, ich war schwer enttäuscht. Also,
Nadja Innermann, schwer November enttäuscht. 25, KI hat mich schwer enttäuscht. Ja.
Ich weiß nicht, ob sich den Artikel jemand durchlesen würde, aber im Ergebnis ist es so. Also die Idee, die ich wirklich toll fand, eigentlich, weißt du, ich dachte ja auch so, nee, komm, ich überwinde mich jetzt mal, ich nähere mich dem Ganzen, ich gucke mir das mal an, ich verweigere das nicht und ich nutze das Tool jetzt mal, um hier irgendwie schöne Fälle zu finden, aber ja, also die Idee habe ich jetzt wieder verworfen, das war Quatsch, muss ich mir was Neues überlegen. Und an der Stelle, Henning, du, also ich frage jetzt mal ganz offen, wie findest du eigentlich so deine Fälle? Also die ist auch eine ganz uneigennützige Frage. Also ich frage quasi für einen Freund, also Zuhörer. Ja, wirklich.
Für einen Zuhörer, der auch einen Arbeitsrechtspodcast hat und auf der Suche ist nach interessanten, lustigen, wissenswerten und skurrilen spannend. Fällen aus dem Arbeitsrecht. Also ich könnte jetzt natürlich den Dad-Joke bringen und sagen, ich finde meine Fälle alle super, aber die Frage ist ja eine andere. Wie finde ich meine Fälle? Das kommt drauf an, würde ich als Jurist jetzt antworten. Nein, es gibt tatsächlich verschiedene Quellen. Also,
das machst du spannend. Also pass auf, ich spitze meinen Bleistift, ich schreibe gleich mit.
Die allermeisten aus dem mittelbaren und unmittelbaren Kollegenkreis tatsächlich.
Mhm.
Also es gibt ja doch immer wieder irgendwo Meldungen oder Nachrichten oder man spricht mit Leuten irgendwie. Also man hört halt doch immer wieder von so skurrilen Fällen und das notiere ich mir dann. Und wenn ich dann mal Zeit habe, gehe ich dem Ganzen nach und finde dann das ein oder andere. Ich habe auch schon mal wissenschaftliche Mitarbeiter eingespannt, um mal ein bisschen zu schauen, ob es nicht irgendwas Interessantes gibt, über das man mal sprechen könnte.
Also sensationell. Da. Das Ergebnis dieser Recherche wurde mir nicht mitgeteilt.
Natürlich nicht.
Dabei muss es sich um ein Versehen handeln.
Ja, nee, also das tatsächlich ist ja, glaube ich, bei uns beiden so. Wir haben es bisher hingekriegt in jetzt doch über 2 Jahren Podcast, dass wir noch nie voreinander gesessen haben und einer angefangen hat, einen Fall zu erzählen, der andere geschrien hat und gesagt hat, den bereite ich doch auch gerade vor.
Ja, das stimmt.
Oder den hatte ich doch auch auf der Liste. Also tatsächlich haben wir es bisher immer hingekriegt, Fälle zu besprechen, von denen man vielleicht mal, so wie von dem Fall heute, auch gehört hat, aber den man nicht selber auf dem Zettel hatte, unmittelbar, um den zu besprechen. Und ich finde, dabei sollte es auch bleiben. Und deswegen ist es auch gut, dass jeder da seine eigene Fallliste im Geheimen führt und hütet.
Na toll.
Und ja, das ist am Ende der Weg, weil tatsächlich gäbe es auch immer mal wieder so Geschichten aus der eigenen Praxis, die sind aber immer ja dann doch leider mit rechtlichen Hürden versehen, dass man die eben eigentlich nicht erzählen darf, jedenfalls nicht das, was nicht im Urteil steht.
Richtig.
Und da gäbe es schon einiges zu erzählen, vielleicht kann man das immer mal mit Abstand dann machen, wenn so ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist. Da habe ich schon so ein paar Sachen aus meiner langjährigen Berufstätigkeit, die ich schon gern mal erzählen wollen würde. Und ich habe das ja auch, glaube ich, einmal schon so ein bisschen gemacht und angerissen.
Das war sehr schön.
Und das, glaube ich, kann dann auch nochmal kommen, aber das ist halt nicht so einfach. Deswegen ist man dann doch eher ein bisschen darauf angewiesen, dass man so mitbekommt, was sonst so in der Republik passiert. Und ja, dann vielleicht etwas, was jemand nur kurz angesprochen hat, dann hier im Podcast eben dann auf 1 Stunde auswalzt und da nochmal ein bisschen in die manchmal ja auch ganz interessanten und lustigen oder meistens sogar in den Fällen, die wir ja aussuchen,
ja,
dann
stimmt,
auch ganz interessanten Details reinzugehen. Und ja, das ist meine Vorgehensweise an der Stelle.
Dann wäre die Frage ja schon mal beantwortet und das stimmt tatsächlich. Also ich habe wirklich im Auftrag eines Zuhörers gefragt. Wir haben nämlich eine ganz wunderbare E-Mail und Zuschrift bekommen von einem Zuhörer mit einem phänomenal schönen Feedback und einem tollen Dankeschön. Und dadurch, dass ich die Frage jetzt dir gestellt habe, weiß derjenige auch, dass er gemeint ist. Und an der Stelle können wir das Dankeschön natürlich nur zurückgeben. Auch vielen Dank für das tolle Feedback. Das war wirklich schön. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und das motiviert natürlich enorm hier zum Weitermachen. Und der Zuhörer hatte auch so ein bisschen die Frage, ob wir so vielleicht auch so ein bisschen behind the scenes nochmal machen könnten. Also noch ein bisschen so ein paar weitere interessante Facts vielleicht auch streuen rund um den Podcast. Können wir mal überlegen, ob das was wäre vielleicht fürs neue Jahr. Also wenn es da Fragen gäbe oder Besprechungsbedarf auch bei anderen ZuhörerInnen, lasst es uns wissen, was interessiert euch. Ihr dürft alles fragen, ob wir alles beantworten können und dürfen und sollen und wollen und weiß ich nicht, aber fragen dürft ihr alles.
Ja, das ist doch ein guter Ansatz.
Genau.
Finde ich auch eine gute Idee, in der Theorie zumindest. In der Praxis fragt man sich ja dann ganz schnell, meine Güte, was interessiert denn die Leute, wie wir uns hier hinter dem Mikro versammeln und was da sonst noch so passiert. Aber klar, wenn das von Interesse ist und es da auch noch Fragen gibt, das macht es uns vielleicht auch ein bisschen einfacher, wenn man dann eben sagen kann, okay, das würde Leute interessieren, ja, dann reden wir halt darüber, weil ich meine, wenn wir was können, dann reden. Und das machen wir ja auch gern, sonst würden wir auch keinen Podcast haben. Deswegen, klar, also schickt uns gern irgendwas zu. Damit können wir ja auch direkt überleiten zum Feedback-Teil an unsere E-Mail-Adresse, die immer noch podcast@lutzabel.com lautet. Und ja, wir freuen uns nach wie vor über jede Nachricht. Jetzt im Speziellen dann über Fragen für eine solche Behind-the-Scenes-Folge, das jederzeit gern und damit vielleicht dann auch der Ausblick zum Schluss. Wir freuen uns auch über Weihnachtsgrüße, oder Nadja?
Wir freuen uns über Weihnachtsgrüße. Mich im Speziellen würde noch der Fall mit dem roten Bobbycar interessieren, weil also nach der roten Hose jetzt das rote Bobbycar, es ist schon ein bisschen viel für mich. Also ich sehe langsam rot. Also deswegen, wenn es das rote Bobbycar und den Fall dazu wirklich geben sollte, dann bitte lasst es mich wissen. Aber ja,
das stimmt,
also
genau.
Wir freuen uns über Weihnachtsgrüße und dann würde ich auch an der Stelle schon sagen, it's a wrap. Also lieber Henning, herzlichen Dank erstmal an dich. Also mir hat es auch dieses Jahr wieder großen Spaß gemacht, mit dir zu podcasten. War wunderbar,
das
tolle Fälle mit dabei. Ich habe viel gelacht. Ja, die Lachmuskeln wurden trainiert. Ist nicht alles
insbesondere
nur
in der vorletzten Folge, wie wir alle gehört haben, aber ja.
Das ist wohl richtig. Da hatte ich danach dann fast schon Muskelkater vom Lachen, aber war schön. Ich hab's sehr genossen und an der Stelle vielleicht auch ein dickes Dankeschön an unseren Jonathan, der hier immer hinter dem Mikrofon dafür sorgt, dass Henning und ich den richtigen Ton treffen. Also ja, zumindest was die Audioqualität angeht, wenn ich mal meinen, für den Inhalt kann er nichts. Das dürfen wir nicht auf ihn abwälzen.
Nee, das stimmt. Jonathan, richtig vielen Dank auch für die Geduld mit uns. Und ich meine, Jonathan, muss man auch sagen, für die ZuhörerInnen, muss ich das Ganze mindestens 2 bis 3 Mal anhören, nämlich bei der Aufnahme, danach im Schnitt. Und wenn wir dann noch Änderungswünsche haben, dann nochmal im zweiten Schnitt. Also das setzt schon eine gewisse Leidensfähigkeit voraus, total, weil da kann sich jeder Zuhörer und jede Zuhörerin ja mal fragen, ob das von Interesse wäre, das Ganze 3-mal zu hören. Ich glaube, einmal kriegt man das durch, beim 2. Mal wird es irgendwann zäh und beim 3. Mal weiß ich nicht. Kann man vielleicht dann auch mitsprechen. Also insofern, Jonathan, vielen Dank. Vielen Dank natürlich an dich, Nadja. Es war jede einzelne Folge auch in diesem Jahr ein Fest und hat sehr viel Spaß gemacht. Auch für den Fall heute, den du mitgebracht hast. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Und natürlich auch an der Stelle an alle ZuhörerInnen.
Richtig.
Vielen Dank fürs Hören, fürs Folgen auf den diversen Podcast-Plattformen. Wenn man da irgendwie liken, Glocken anklicken oder sonst irgendwas kommentieren kann, macht das gern, weil das erhöht natürlich auch unsere Sichtbarkeit wiederum für andere ZuhörerInnen. Wir schalten, wie ihr merkt, weiterhin keine Werbung. Ich glaube, das wird auch was sein, was wir nie machen werden, weil das auch mit unserer Berufstätigkeit wahrscheinlich dann schwer zu vereinbaren ist. Aber wir freuen uns einfach
total
über jeden, der die uns zuhören mag. Und deswegen, spread the word. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr mit dabei seid. 2026 kann nur noch besser werden als 2025. Und in dem Sinne wünsche ich allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Jahreswechsel und einen perfekten Neustart ins Jahr 2026. Gern dann wieder mit Geschichten aus dem Arbeitsrecht und einer neuen Folge im Januar.
So schaut's aus. Da kann ich ja gar nichts mehr hinzufügen. Das ist alles gesagt. Bleibt mir nur auch von mir nochmal ganz schöne und möglichst erholsame Feiertage zu wünschen und einen guten Start ins neue Jahr. Und wir freuen uns auf ein Wiederhören in 2026. Insofern, tschüssi, macht's gut.
Ciao.